gegeben hat oder immer wieder gibt, uns hier zu präsentieren, und bedanke uns natürlich bei den Zuhörern, die die Zeit genommen haben, uns bei dieser Sendung zu hören. Und wir hoffen, dass wir uns früher oder später in unserem Spirituellzentrum treffen könnten oder wo andere, wenn Sie anrufen. Tausend Dank für Ihre Bereitschaft. Bis der nächsten. Tschüss.
Hält es das Politbüro des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands für erforderlich, zu erklären. Erstens. Der Aufbau eines neuen Lebens und die Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiter sowie der gesamten Bevölkerung sind einzig und allein auf der Grundlage der Erhöhung der Arbeitsproduktivität und der Steigerung der Produktion möglich. Nur die Verwirklichung der alten Losung unserer Partei, mehr produzieren, besser leben, hat zur Wiederherstellung und zur schnellen Entwicklung der Volkswirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik nach dem Kriege geführt. Dieser Weg war und bleibt der einzig richtige Weg. Deshalb ist das Politbüro der Auffassung, dass die Initiative der fortgeschrittensten Arbeiter, die freiwillig zur Erhöhung der Arbeitsnormen übergegangen sind, ein wichtiger Schritt auf dem Wege zum Aufbau eines neuen Lebens ist, der dem gesamten Volk den Ausweg aus den bestehenden Schwierigkeiten weist. Das Politbüro ist dabei der Meinung, dass eine der wichtigsten Aufgaben der Betriebsleiter, der Partei- und Gewerkschaftsorganisationen darin besteht, Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsorganisation der Produktion zu ergreifen, damit in der nächsten Zeit der Lohn der Arbeiter, die ihre Normen erhöht haben, gesteigert werden kann. Zweitens. Das Politbüro hält es zugleich für völlig falsch, die Erhöhung der Arbeitsnormen in den Betrieben der volkseigenen Industrie um 10% auf administrativem Wege durchzuführen. Die Erhöhung der Arbeitsnormen darf und kann nicht mit administrativen Methoden durchgeführt werden, sondern einzig und allein auf der Grundlage der Überzeugung und der Freiwilligkeit. Drittens. Es wird vorgeschlagen, die von den einzelnen Ministerien angeordnete obligatorische Erhöhung der Arbeitsnormen als unrichtig aufzuheben. Der Beschluss der Regierung vom 28. Mai 1953 ist gemeinsam mit den Gewerkschaften zu überprüfen. Das Politbüro fordert die Arbeiter auf, sich um die Partei und um die Regierung zusammenzuschließen und die feindlichen Provokateure zu entlarven, welche versuchen, Unstimmigkeiten und Verwirrung in die Reihen der Arbeiterklasse hineinzutragen. Berlin, den 16. Juni 1953.
Hallo, ihr hört CinemaScope, das Kinomagazin auf Radio X. Nein, das hört ihr nicht, verdammt. Wie als Aktion. Heute ist der 17. Juni und dieser Tag war ja früher ein Feiertag. Am 17. Juni erreichten die Arbeiteraufstände in der DDR und hauptsächlich auch in Ostberlin, aber auch in anderen Städten ihren Höhepunkt. Auslöser waren unter anderem die Normenerhöhung der Bauarbeiter der Stalinallee, aber auch der Wunsch, einen Wandel in der DDR durchzuführen und freie Wahlen und mehr Meinungsfreiheit und Demokratie durchzuführen. Und wir hören jetzt zum Anfang eine O-Ton-Collage von den Ereignissen dieses Tages. Danach sprechen wir über das Ende der DDR, was von der DDR geblieben ist, was von der DDR in den Köpfen heute noch vorhanden ist, wo noch eine Mauer zwischen Ost und West, eine unsichtbare Mauer, entsteht. Und im Studio begrüße ich dazu die Kulturanthropologin Gisela Kramm, die in den 1989 und 1990 einen Forschungsaufenthalt in der DDR gemacht hat, um über die Kulturarbeiter zu forschen und dabei quasi direkt die Wende mitbekommen hat. Hallo Gisela.
Ja, hallo, schönen guten Tag Stefan.
Mit dir spreche ich nachher und wir haben auch außerdem auch noch einige Interview-Ausschnitte mit dem Autor des Buches Endspiel. Aber jetzt hören wir erstmal den O-Ton, die O-Ton-Collage von den Ereignissen am 17. Juni 1953.
12 Uhr mittags, die Luft am Potsdamer Platz riecht noch brandig. Man versucht einen Blick herüber zu tun, kann aber selber nicht sehen, sondern muss sich auf die Berichte verlassen von denen, die von drüben kommen. Wo sind Sie denn heute Morgen losmarschiert mit einem Demonstrationszug?
Also ich bin von zu Hause gekommen, ja, und bin hier mit ein paar Bekannten von der BVG. Wollten wir uns dem Streik anschließen und sind hier eben nach dem Lustgarten gekommen. Und da sind Demonstrationen gewesen und man ist auch vorgegangen gegen die sogenannten Parteigenossen und so weiter. Und jedenfalls, dann kamen die russischen Panzerspähwagen und im Laufe des Vormittags, wie ich von Augenzeugen gehört habe, sind schon zwei Tote zu beklagen gewesen.
Haben Sie das von jemandem gehört, der selber gesehen hat, oder hat sich das nur so rumgesprochen?
Nein, von einem Bauarbeiter, also was mein Stiefvater sozusagen ist, der hat es selbst gesehen. Und der Arbeiter, der war vollkommen zerfahren, also das heißt, der Kopf war vollkommen breit gefahren.
Das heißt, dass die Panzer über die Menschen weggerollt sind? Haben Sie auch beobachtet, dass geschossen worden ist? Das so?
Nein, geschossen ist noch nicht worden. Aber gegen Mittag, so gegen Viertel zwölf, zwischen Viertel und halb zwölf, fuhren sowjetische Panzer auf, T-34, und sind rücksichtslos über den Lustgarten in die Menschenmenge reingefahren.
In diesem Augenblick sehen wir den Panzer vom Regierungsgebäude kommen. Der ist jetzt mitten auf dem Potsdamer Platz, dreht um, die Menge pfeift und ruft. Im ersten Schrecken sind die meisten in den Sessektor herübergelaufen. Der Panzer hat jetzt herumgedreht und hat seine Rohre in die entgegengesetzte Richtung gerichtet. Jetzt wendet er noch einmal und fährt jetzt wieder zurück. Eine Mauerruine vom ehemaligen Hotel Fürstenhof ist jetzt genau in unserem Blickfeld. Lautsprecherwagen der Polizei mahnen, die Fahrbahn frei zu machen. Einige Krankenwagen stehen hier bereit, die schon mehrere verletzt in das Krankenhaus Lützowstraße abgefahren haben.
Bitte halten Sie auf die Liste die Fahrbahn frei.
5 Minuten sind vergangen, inzwischen steigen Qualmwolken von dem Platz vor dem Potsdamer Bahnhof. Ein Zeitungskiosk ist dort in Brand geraten. Wir waren vorhin unterbrochen worden in Ihrem Bericht.
Ich war am Lustgarten gewesen. Jedenfalls hat man da eine Streikleitung gebildet, die ich selbst auch angehöre. Und hat den Generalstreik ausgerufen für heute. Und sämtliche Betriebe haben sich angeschlossen, die S-Bahn streikt, die U-Bahn legt um 12 die Arbeit nieder. Und die Großbetriebe wie Henningsdorf, Stahlwerke, Siemens Plania und so weiter streiken auch.
Der Abend steht im Zeichen einer gewaltigen Rauchsäule, die sich über den Potsdamer Platz erhebt. Sie stammt nicht von den Kiosken und den Propagandasäulen, die die Demonstranten heute früh anzündeten. Sie stammt von einem Brand, der erst vor etwa anderthalb Stunden angelegt wurde. Es ist jetzt 18 Uhr und hell schlagen die Flammen aus dem großen Kolumbushaus. Hier in den Lagerräumen und Verkaufsräumen der HO, die bis vor einiger Zeit hier ein Geschäft unterhielt, wurden die Scheiben zerschlagen und Demonstranten legten in den Verkaufsräumen Feuer an. Die Flammen fraßen sich sehr schnell bis zum dritten Stockwerk hoch Und darüber ist ja nichts mehr. Die Stahlkonstruktion des Hauses reckt sich über den Flammen und es besteht keine Gefahr, dass dieses Haus einstürzen wird. Aber es ist ein gespenstisches Bild hier am späten Nachmittag oder am frühen Abend. Und die etwa 2000 Demonstranten, die sich noch in der Mitte des Potsdamer Platzes aufhalten, schauen in die Flammen, schauen auf das Kolumbushaus, schauen auf die Stelle, wo sich heute früh erst 6 Volkspolizisten ergaben. Genau aus diesen Fenstern, wo vielleicht noch vor einer Dreiviertelstunde die weiße Fahne heraushing, genau aus diesen Fenstern schlagen jetzt große Wolken weißen Papiers heraus.
Potsdamer Platz um 22 Uhr. Wir blicken hinüber in den Ostsektor und die Straßen, die Leipziger Straße und die umliegenden Straßen, liegen in Totenstille. Ab 9 Uhr ist der Ausnahmezustand erklärt worden und niemand darf mehr auf der Straße sein. Aber wir wissen, dass in dem Gebüsch der Grünanlagen des Potsdamer Platzes kasernierte Volkspolizei und Russen in Deckung gegangen sind und auf jeden schießen werden, der die Sektorengrenzen überschreitet. Während im Laufe des Tages gerade hier am Potsdamer Platz keine Sektorengrenzen existierten und es ein Durcheinander von Ost und West gab, so sind jetzt die Grenzen wieder ganz streng einzuhalten. Gegen 19 Uhr wurde das Haus Vaterland angesteckt und bei den Löscharbeiten wurde ebenfalls geschossen, und zwar vom ehemaligen Hotel Fürstenhof. Und auch dabei hat es wieder einige Verwundete gegeben.
Ja, es gab einen schwer Verwundeten, der einen Lungensteckschuss hatte. Der 19-jährige Junge aus der Lehrter Straße wurde von uns ins Krankenhaus überführt und bei diesem Transport, also beim Aufladen dieses schwer Verletzten, wurden wir beschossen. Aber Gott sei Dank ist niemand getroffen, sodass wir den Verletzten wenigstens noch ins Krankenhaus bringen konnten.
Neben der Polizei hat auch das Rote Kreuz hier eine Einsatzstation in der Potsdamer Straße. Herr Hansch, Sie haben gerade die Krankenhäuser besucht und vielleicht können wir einmal die traurige Bilanz dieses Tages ziehen.
Nachdem wir heute Morgen um 10.30 Uhr vom Kommando der Schutzpolizei Alarmbereitschaft zunächst für die Bezirke Wedding und Reinickendorf erhalten hatten, haben wir uns zunächst um die anmarschierenden Züge aus der Richtung Tegel, Schulzendorf, Felten und so weiter gekümmert, haben diese Züge betreut und erhielten dann gegen 14.30 Uhr Befehl, sofort zum Potsdamer Platz abzurücken, weil dort größere Unruhen im Gange wären. Wir sind um ca. 15 Uhr am Potsdamer Platz eingetroffen und waren gerade bemüht, unsere Befehlsstellen in Zehlendorf von unserem Eintreffen in Kenntnis zu setzen, als plötzlich ein ziemlich lang anhaltendes Maschinengewehrfeuer auf die Menschenmenge auf dem Leipziger Platz eröffnet wurde. Und wir haben zunächst bei diesem kurzen Feuergefecht 15 Schwerverletzte geborgen und dem Elisabeth-Krankenhaus zugeführt.
Nun waren Sie heute Abend im Elisabeth-Krankenhaus und haben diese Kranken besucht. Wie geht es Ihnen?
Die Verletzungen sind zum größten Teil sehr schwer. Bei einem Verletzten, der 3 schwere Lungenschüsse hatte, wurde bereits die 2. Bluttransfusion vorgenommen. Und es war zu der Zeit, als ich das letzte Mal im Krankenhaus war, im Krankenhaus der Elisabeth-Schwestern in der Lützowstraße 2 Todesfälle zu verzeichnen. Durch die Einsatzleitung Zehlendorf wurde uns aber bekannt gegeben, dass in der Nähe des Anhalter Bahnhofs weitere Tote zu verzeichnen waren, sodass bis 20 Uhr bisher mit 5 Toten zu rechnen war. Die Zahl der Verletzten wurde gegen 19 Uhr mit ca. 65 angegeben.
Und auch für morgen haben Sie natürlich wieder einen Großeinsatz.
Wir haben zunächst heute eine feste Station, die Nacht durchgeht, und morgen früh ab 6 Uhr ist für das Rote Kreuz Berlin wieder erhöhte Alarmbereitschaft.
Soweit die O-Töne vom 17. Juni 1953. Das ist jetzt lange her, aber sollte trotzdem nicht vergessen werden, wenn man an die Revolution oder die Wende von 1989 denkt. Ein entscheidender Punkt könnte ja für diese diesen Arbeiteraufstand könnte auch der Tod von Josef Stalin gewesen sein. Und was meinst du dazu, Gisela?
Stalin war für mich als Neunjährige 1953 ein Begriff, weil ich schon seit 1950 in den Sommerferien bei meiner Oma bei Leipzig war und die Vorstellung hatte, dass Stalin das, was man damals den eisernen Vorhang nannte, nämlich die Grenze, die dichte Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik, dass Stalin diesen eisernen Vorhang zwischen meiner Oma und mir zugezogen hätte und durch seinen Tod dieser Vorhang wieder aufgezogen werden könnte. Deshalb war ich eigentlich sehr enttäuscht, dass dann keine Änderung war. Und auch als ich in den Sommerferien 1953 wieder dort Urlaub machte, hatte ich eigentlich von dem Aufstand nichts gemerkt. Es war wie die anderen Sommerferien sonst.
Ja, in dem Jahr, da sind ja auch 331.396 Menschen in den Westen geflüchtet. Und das zeigt ja auch, wie da der Druck stark war. Und die Wende 1989, die konnte ja nur passieren, auch dadurch, dass sich die Sowjetunion und Gorbatschow passiv verhalten haben oder beziehungsweise nicht die DDR noch unterstützt haben und keine Panzer geschickt haben, wie am 17. Juni 1953. Aber darüber sprechen wir nachher. Wir hören jetzt ein kurzes Lied, und zwar Wer lässt mir meine Träume, heißt der Titel. Und danach erzähle ich etwas über meine Jugenderinnerungen von DDR-Besuchen.